Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, zwischen Abschied und Neubeginn, so könnte man diesen Sonntag dazwischen, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nennen. Vielleicht sehen ja einige noch die Blicke am Himmelfahrtstag Richtung Himmel vor sich. Die Jünger damals standen da und guckten nach oben. Er war nicht mehr da. Wir haben es hier in Berlin gefeiert, hier erst im Dom und anschließend vor St. Marien. Hunderte von Luftballons, weiße Luftballons, stiegen in den Himmel. Ja, damals waren es seine Jünger, die nach oben guckten. 3 Jahre waren sie mit ihm unterwegs gewesen und dann Kreuz, Trauer, Auferstehung, Freude. 40 Tage war er ihnen immer wieder begegnet und jetzt war er endgültig weg. Sie hatten ihn lebendig gespürt und was jetzt? Was jetzt? Ganz anders als am Karfreitag. Keine Trauer, aber doch Wehmut, Unsicherheit, was kommt? Diese Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, er ist nicht mehr da, aber sein Geist, der Tröster, den er verheißt, und wir haben eben das Evangelium gehört und das liegt auch der Predigt zugrunde, dieser Geist ist noch nicht da. Hier im Dom stellen wir ihn da als Taube in der Kuppel. Am nächsten Sonntag feiern wir es groß, aber was jetzt? Liebe Gemeinde, ich finde es gut, dass wir diese Zwischenzeit haben und uns klar werden. 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingstwunder, was jetzt? Nur ein sehnsüchtiger Blick zurück. Vielleicht war das bei den Jüngern damals erstmal so. Wisst ihr noch, was alles so toll war, als Jesus mit uns herumgezogen ist? Vielleicht auch bei manchen von uns ein wehmütiger Blick zurück. Wisst ihr noch, damals, als Kirchen noch immer voll waren, als man das noch gespürt hat, was der christliche Glaube auch bei uns in der Gesellschaft bedeutete? Wisst ihr noch damals? Ja, damals, manches wird verklärt. In einer zerrissenen und so friedlosen Welt sehnen wir uns manchmal zurück, aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass früher alles besser war und trotzdem, manches war anders. Und so ist es vielleicht auch den Jüngern gegangen. Die Worte Jesu, die wir eben gehört haben in der Lesung aus der Abschiedsrede Jesu mit seinen Jüngern, sollen trösten. Sie sollen seine Jünger damals vorbereiten auf diese Zeit ohne ihn. Und als Johannes diese Worte aufgeschrieben hat, dann sollten sie seine Gemeinde trösten. Eine Gemeinde, die verfolgt wurde am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Und sie sollen uns heute trösten, wenn wir diese Worte hören. Jesus verabschiedet sich von den Seinen, aber er lässt sie ja nicht alleine zurück. Sein Weggang soll ein ganz anderer Neubeginn werden. Deshalb sagt er ja sogar, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu uns. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsam, aber ich glaube, wir kennen das auch, wenn wir ganz intensiv mit Menschen zusammenleben, zusammengelebt haben, wenn sie dann weg sind, ja, Trauer und trotzdem, sie sind ja irgendwie da, sie gehören zu uns und ihr Geist, das, was sie uns mitgegeben haben, das, was unsere Eltern uns zum Beispiel mitgegeben haben, das ist ja immer weiter da. Das ist nicht immer alles gut, aber das prägt. Und genauso ist es mit vielen Freundschaften. Eine Prägung, eine Sichtweise, und das haben die Jünger damals gespürt und von Jesus nochmal deutlich gesagt bekommen. Damals war es dieser Geist, den Jesus seinen Jüngern verheißt, der da bleibt. Und von dieser ganz besonderen Begeisterung spricht Jesus bei seinem letzten Abschied. Martin Luther ist es, der diesen, auf Griechisch heißt es Paraklet, diesen Geist mit Tröster übersetzt. Ursprünglich heißt Paraklet eher so Beistand, Helfer, aber Tröster, das finde ich von Martin Luther genial übersetzt, denn Trost, liebe Gemeinde, ist etwas so Wertvolles. Trostlos leben zu müssen, das ist furchtbar. Vom ersten Schrei an braucht der Säugling die tröstende Nähe, genauso wie der Mensch im Sterben. Trost, das heißt doch, du bist nicht allein. Der Tröster wirkt in uns, denn Trost bleibt ja nie bei sich selbst. Trost verändert, gibt Halt und Kraft. Getröstet sieht die Welt anders aus, wenn wir nicht nur ein Trostpflästerchen kriegen, sondern wenn wir tiefen inneren Trost erfahren, dann können wir uns wieder aufrichten und neue Dinge planen und an Neues rangehen. Eine neuere Bibelübersetzung übersetzt dieses Wort Paraklet mit Mutbringer. Der Geist Gottes, der Tröster, der Mutbringer, lässt damals die Jünger die Welt wieder anders sehen. Er zeigt, ihr seid nicht allein, dieser Geist wirkt und bewegt. Und Jesus, das haben wir eben gehört, er bezeichnet diesen neuen Geist, den die Jünger jetzt wirklich spüren sollen, den er ihnen da lässt, als einen Geist, der die Augen öffnet für die Wahrheit. Die Wahrheit in dieser Welt, ein leider oft mit Füßen getretenes Gut. Fake News und alternative Fakten, die Lügen bestimmen, das wissen wir. Die Lügen auch inzwischen bei Bildern mit KI generiert. Der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit. Er erinnert und vergewissert, was mit Jesus lebendig war, dass Jesus wahres Leben vorgelebt hat. Und genau das war damals eben nicht weg. Das haben die Jünger gespürt, davon wurden sie begeistert. Wenn wir Menschen im ersten nachchristlichen Jahrhundert oder dann auch im zweiten gefragt hätten, warum sie sich eigentlich zu dieser neuen Gruppe der Anhänger von diesem Jesus zählen würden, in den ersten Gemeinden, dann hätten sie ganz sicher gesagt, weil da dieser Geist ist, da herrscht ein anderer Geist. Da herrscht ein Geist, der sich nicht wegdrückt, sondern der auf die Schwachen Rücksicht nimmt, der offen ist, der die Wahrheit sieht und aussagt und spricht, der die Menschen unterschiedlichster Nationen zusammenführt, der neue Hoffnung gibt durch tröstende Worte. Und das versuchen Christinnen und Christen seit damals so zu leben und das zu verkündigen. Vielleicht ist das jetzt einigen zu abstrakt, zu einfach, zu positiv. Es soll nicht verschwiegen werden, dass es oft auch gerade in den Kreisen, wo man so auf den Geist Wert gelegt hat und hatte, nicht immer so zuging, wie Jesus es uns ans Herz gelegt hat, dass auch innerhalb der Kirche Menschen unendliches Leid angetan wurde und wird. Das verschweigt unsere Kirche auch nicht. Und trotzdem, wir besinnen uns auf diesen Geist, der durch Jesu Leben und Jesu Worte in diese Welt gekommen ist. Trost, Hoffnung und Mut. Vor nun schon über 2 Jahren ist Alexei Nawalny in Sibirien brutal ermordet worden. Er hat noch kurz vor seinem Tod im Gefängnis gesagt: Ich bin ein gläubiger Mensch, ich halte mich an das Gebot, selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Deshalb fällt es mir leichter, als Christ, als anderen in Russland, mich mit Politik zu befassen. Einer von vielen, die in den Fußstapfen dieses Geistes gelebt haben und dafür von anderen ermordet wurde. Als Jesus seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern damals den Geist verheißt, da nennt er ganz konkret 3 Dinge, die der Geist bewirkt. für die dieser Geist die Augen öffnet und uns bis heute öffnen will. Im Text haben wir es gehört, da heißt es zunächst für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Nun sind Sünde und Gericht und vielleicht auch Gerechtigkeit etwas fremde Topoi, aber sie sind sehr konkret. Zunächst eröffnet die Augen für die Sünde. Sünde, das kommt in unserem Alltag höchstens noch in sehr verharmlosender Weise vor. Das zweite Stück Sahnetorte, trotz überholter Blutfeldwerte, das dritte Bier, da hat man dann mal wieder gesündigt. Der Verkehrssünder, 15 Stundenkilometer vielleicht zu schnell gefahren. Hätte er ein Kind überfahren, dann wäre für uns Verkehrssünder viel zu harmlos. Die Sünde, inzwischen etwas Harmloses. Dabei ist Sünde alles andere als harmlos. Bei Sünde geht es nämlich darum, dass unser Leben getrennt ist von Gott. Ein Leben, was sich nicht als Gottes Geschenk erlebt, das nur für sich selbst verantwortlich ist, das meint, alles nur aus sich heraus machen zu müssen, ohne letzten Halt, ohne Sinn. Und die Macht der Sünde, die erleben wir zunehmend in dieser Welt. Wenn es nur noch um den eigenen Vorteil geht, mein Leben, meine Pläne, mein Land, das ich jetzt immer weiter vergrößere, mein Profit. Auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die keinen Halt mehr haben. Schon Kinder, die nicht mehr wissen, wozu eigentlich das alles. Oder auch auf der anderen Seite Menschen, die verhärten. Ja, wir zuerst, unser Land zuerst, Hass und Ausgrenzung gegenüber Fremden, Abschreckung, brutale Gewalt gegen die, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, wir erleben es. Bei uns, aber eben überall auf dieser Welt. Die Sünde ist am Werk. Der Tröster und Mutbringer öffnet uns dafür die Augen. Mit ihm erkennen wir auch, wie oft Hass und Gewalt eben dann auch Ausdruck von dem ist, dass man meint, selbst zu kurz gekommen zu sein. Entfremdung, Gott ist am Werk, wo schon Kinder und Jugendlichen das Zutrauen zu sich selbst fehlt, da fehlt Gott. Da fehlt dieser letzte Halt. Da fehlt dieses gute Zusammensein mit einem, der uns Sinn und Liebe schenkt. Augen öffnen dafür und dann anderen auch weitergeben, was uns trägt. Der Tröster, dieser Geist Gottes, öffnet die Augen für die Gerechtigkeit. Jesus Christus hat durch sein Leben, Sterben und Auferstehen genau das ins Recht gesetzt, was auf dieser Welt oft so bitter fehlt. In diesem Dom unter der Taube sind die großen Mosaiken mit den Seligpreisungen. Ja, selig sind die da hungern und dursten nach der Gerechtigkeit, selig sind die Friedenstiften, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Sanftmütigen. Wir fragen, wie geht das heute? Ja, wie geht es Friedenstiften in dieser Welt? Immer wieder werden wir auch gefragt, was sagt die Kirche denn dazu, jetzt wieder kriegstüchtig zu werden in einem Land? Es gibt keine einfachen Antworten, nein. Aber wir fragen, wir suchen und wir wissen, dass es letztlich nur mit Frieden geht, um auf dieser Welt gemeinsam zu leben. Wie kann man das? Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau wurde einmal nach seinem Lebensmotto gefragt und da hat er geantwortet: Ich halte stand, weil ich gehalten werde. Teneo quia tenor, das sind drei Worte, die sich auch im Bekenntnissiegel der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 finden. Damals haben sich mutige Christinnen und Christen zusammengetan und haben versucht, gegen den aufkommenden Nationalsozialismus, zumindest innerhalb der Kirche, den Mund aufzumachen. Es waren keine Widerständler. Nach dem Krieg haben viele von denen auch gesagt, ja, wir waren doch nicht mutig genug. Aber trotzdem, ich halte, weil ich gehalten werde. Wenn es das ist, was uns dieser Geist schenkt, In einer Welt, wo so vieles uns zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint, das Gefühl gehalten zu sein, ja, dann kann dieser Geist Gottes Augenöffner werden. Dann wird dieser Abschied zum Neuanfang. Und als Drittes öffnet er uns die Augen für das Gericht. Das heißt doch, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Unsere Zukunft ist eben nicht offen. Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wo wir im Letzten hingehen. Vieles wissen wir nicht, aber trotzdem, von unserem Glauben getragen zu sein, dann leben wir trotz allem in dem Gewissheit, der Fürst ist gerichtet und im Letzten wartet die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes auf uns. Und so schließe ich mit den letzten Worten des großen Theologen Karl Barth: Aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen, denn es wird regiert. Amen.